Speaker haben wir Albert Denk. Er wird uns etwas erzählen über Self-Hosting als Alternative zu Public-Cloud-Diensten, da ja nicht alle Cloud-Dienste unsere Privacy so sehr schätzen, wie wir das tun, ist es anscheinend besser, das selber zu übernehmen. Und der Albert wird uns jetzt dazu etwas mehr erklären. Bitte sehr.
Danke. Ja, ich meine, rein grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich diese Cloud? Ich meine, meinen wir sowas? Ich nehme mal an, in dem Zusammenhang hier mit Computern ist das jetzt wahrscheinlich eher nicht das, was wir meinen. Oder vielleicht meinen wir diesen Vorfall von vor einiger Zeit, das ist tatsächlich so passiert, it's raining in the data center. Das hat zwar mit Computing was zu tun, in dem Fall sogar mit Cloud Computing, das war bei Facebook. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das die Art von Cloud ist, die wir bei Cloud Computing gerne haben. Also das führt irgendwie zu Problemen. Also ich habe gehört, Computer und Wasser vertragen sich nicht so. Ich meine, ich habe dann nach längerem Suchen diese Definition von vor sehr langer Zeit, 1994, aus einem Wired-Artikel gefunden. Das geht irgendwie in die Richtung, wo man einfach sagt, okay, wir haben irgendwelche Dienste, die laufen irgendwo. Wir spezifizieren das üblicherweise nur sehr eingeschränkt. Ja, macht irgendwas. Die Frage ist jetzt allerdings, was hat das mit Cloud zum tun? Weil in der Praxis heißt das dann erst wieder, das sind irgendwelche Services, die laufen auf Computern, sind in den meisten Fällen dann nicht mehr unsere Computer. Deswegen haben wir bei der FSFE schon mal vor längerer Zeit diese Kampagne gestartet. Das sieht man jetzt leider am Beamer gerade ein bisschen schlecht. Im Prinzip haben wir uns damals, also ich bin in der FSFE auch schon so, sagen wir mal, jetzt sind jetzt so ungefähr 12 Jahre oder so tätig, also auch schon ein paar Jahre. Das trifft es eigentlich ganz gut. There is no cloud, it's just other people's computers. Heißt das jetzt, wir dürfen sie gar nicht verwenden? Ja, ich meine, wir verwenden seit Jahren grundsätzlich Rechner, die nicht uns gehören. Irgendwie sind wir da in der Kategorie Full Circle, weil ich meine, Mainframes gab es schon seit längerer Zeit, wo halt dann irgendwo ein Computer gestanden ist und da sind halt dann die Jobs von verschiedenen Leuten drauf gemacht worden. Um welche Dienste geht es heutzutage? Das sind jetzt so ein paar Dinge, die ich rausgenommen habe. Cloud heißt, ist natürlich ein Begriff, der ist extrem weit gefasst. Diese Auswahl an Diensten ist daraus entstanden, dass, also die Idee zu diesem Vortrag ist vor ein paar Jahren aufgekommen, nachdem wir die Free Your Android-Kampagne gestartet haben bei der FSFE, bei der Free Software Foundation Europe. Dazu habe ich morgen noch einen Vortrag. Ist halt irgendwann entstanden, okay, wir haben jetzt Leute, die haben jetzt Telefone, die nicht mehr alles zu Cloud-Diensten, sei es jetzt Apple, sei es jetzt Google, kopieren. Das Problem daran ist nur, viele von diesen Dingen sind praktisch. Also grundsätzlich ist das überhaupt sehr praktisch, dass ich jetzt relativ einfach meinen Terminkalender mit meinem Lebenspartner, mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen teilen kann. Bei Chef und Arbeitskollegen würde ich unter Umständen gewisse Filter einbauen und vielleicht nicht alle Termine mit ihnen teilen, zumindest nicht im vollen Detail. Weil da sind wir wieder beim Thema, wie persönlich sind so Dinge eigentlich? Also ich meine, das, was heutzutage auf solchen Geräten läuft, identifiziert uns sehr, sehr im Detail. Die Dinger wissen eigentlich sehr viel über unser Leben. Das wollen wir eigentlich nicht alles, das wollen wir eigentlich nicht, dass das alles publik wird. Jetzt ist dann die Frage, wie gesagt, es geht Kontakte. Da geht es unter anderem auf der einen Seite das Austauschen von Kontakten. In dem Fall geht es aber natürlich auch um so Dinge wie Backup, weil ich meine, so ein Telefon kann kaputt werden, es kann verloren gehen, hoffentlich nicht, aber gut, kann passieren. Es kann gestohlen werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Also das ist sozusagen dieser erste Block. Ich weiß schon, man macht nicht alles damit mit dem Telefon, aber bei sehr vielen Leuten ist das Telefon in dem Bereich, glaube ich, ein sehr wichtiges Ding. Das andere, was ich auch noch sehr oft höre, sind so Dinge wie Google Docs oder andere. Ich meine, mit Office 365 geht sowas wahrscheinlich auch oder mit SharePoint. Ob man das jetzt möchte oder nicht, ist eine andere Frage. Aber da geht es halt einfach darum, und das kenne ich einfach aus meiner Praxis, sowohl in NGOs, aber auch in der Firma. Man hat sehr oft das Problem, dass man in einer Gruppe, die sich unter Umständen nicht am selben Ort befindet, gemeinsam an einem Text arbeiten muss. Das ist was relativ häufig vorkommt, in dem Moment, wo man irgendwie mit Menschen zusammenarbeitet. Klar, Einzelkämpfer haben das Problem seltener. Deswegen habe ich das da jetzt auch noch reingenommen, so in so. Oh, okay, ich habe was vergessen. Ganz kurz. So, sorry. Bildschirmschoner vergessen abzudrehen. Ja. Jetzt ist das halt jetzt einfach mal ein. Ist das halt jetzt einfach mal ein Ding. So, welche Gefahren habe ich eigentlich, wenn ich so ein, wenn ich sowas irgendwo in die Cloud kopiere und dann keine Ahnung habe, wo das gespeichert ist? Sind eigentlich zwei grundsätzliche Probleme. Du kannst auf der einen Seite das Problem haben, ja, die liegen irgendwo, ich habe irgendeine Form von Vertrag mit ihnen. Entweder ich zahle Geld dafür, dann habe ich vielleicht sogar eine Chance, dass ich irgendeine Handhabe habe, oder ich zahle kein Geld dafür, dann wird es noch schwieriger, aber selbst wenn ich Geld dafür bezahle, hängt es immer davon ab, was steht in den Verträgen wirklich drinnen, wer hat sich wirklich die Verträge im Detail schon einmal durchgelesen, die es mit so Cloud-Diensten zusammenhängen, im Handhoch. Okay, also ich sehe hier keine Hände. Wir haben eine nette Kunstinstallation dazu im Raum neben Saal 1. Da haben wir mal von so größeren Anbietern mal die Terms of Service komplett ausgedruckt. Das geht einmal rund um den Raum. Das heißt, was sie wirklich bieten, weiß man nicht. Und ja, natürlich werden sie sich bemühen, aber ich meine, es ist Amazon zum Beispiel auch schon passiert, dass sie einfach mal von einer kompletten Region den Storage verloren haben. Und dann gab es da so eine interessante Meldung in einem der Support-Foren so mit, naja, könntet ihr bitte machen, dass das schnell wieder funktioniert? Wir wissen nicht, ob unsere Patienten noch leben. Da hat jemand anscheinend das Remote Monitoring von Herzpatienten über Amazon Cloud Services gemacht, in den USA. Ich glaube, bei uns wäre das datenschutzrechtlich ein bisschen ein Problem. Und hat aber kein Backup gehabt, hat natürlich keine Ahnung gehabt, was passiert, was kann passieren, wie kann das ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gigantisch, aber es passiert. Und wenn ich keine Ahnung habe, was da wie rennt, habe ich auch keine Chance. Und der zweite Punkt, die Kompromittierung der Daten ist jetzt, glaube ich, hier das wahrscheinlich wichtigere, der richtigere Teil mit der Privacy. Das kann entweder sein, weil die Anbieter die Daten verarbeiten, weil ich habe kurz vom Professor Burkhardthofer im anderen Saal noch gehört, so die Variante mit, es ist gratis. Warum ist das gratis? Wie wird das finanziert? Und das ist genau der Punkt. Das ist in vielen Fällen eben, wird das auch dadurch finanziert, dass ganz einfach Targeted Advertising mit deinen Daten betrieben wird und dann alles Mögliche über dich herausgefunden wird. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch schon Zusammenarbeiten von großen Online-Verkäufern und Kreditkartenfirmen, die dann einfach versuchen, mal wirklich rauszufinden, okay, ja, kauft das und das, wie schwer ist er denn vielleicht? Das könnte man ja einer Fluglinie verkaufen, damit man dann die Ticketpreise anpassen kann. Sehr interessante Ideen. Aber das andere Problem ist natürlich auch ganz einfach, dass Daten verloren gehen können. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Fälle, wo diversen Anbietern Daten abhanden gekommen sind. Ich glaube, Yahoo war wahrscheinlich eines der größeren Beispiele. Wie viele Datensätze waren das? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Okay, ein Kollege sagt 3 Milliarden, das kommt ungefähr hin, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Das ist, ich meine, wir hatten aber in Österreich auch gerade wieder Beispiele mit der A1. Es passiert. Da kann man ihnen jetzt böse sein oder auch nicht. Es hilft in der Praxis nicht mehr, wenn meine Daten irgendwo im Netz gelandet sind. Ja, okay, ich kann mich vielleicht finanziell schadlos halten versuchen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Gut, was kann man jetzt machen? Gut, Datenverlust ist die Frage, da ist das ist im Prinzip die Antwort dieselbe, wurscht, ob ich es selber hoste oder ob ich die Daten irgendwo anders habe. Backup. Ich brauche irgendwo eine Kopie. Ich brauche irgendwo eine Kopie der Daten, die unter meiner Kontrolle ist, idealerweise mehrere Kopien an verschiedenen Orten, weil es gibt leider auch Fälle, wo dann plötzlich Datenträger in einer Wohnung vernichtet werden, weil die Wohnung ausgeräumt wird, die Wohnung abgebrannt ist, der Mieter ober einem einen Wasserschaden hatte und mal die ganze Wohnung unter Wasser steht, alles schon vorgekommen, aber deswegen Backup, das ist ein wichtiger Punkt. Auch noch ein wichtiger Punkt. Falls man sich entscheidet zu sagen, okay, die Daten, die ich in meine selbst gehosteten Cloud-Dienste gerade reinkopiere, weil ich teste es ja eh gerade nur. Berühmte Aussage. Ich teste das eh nur, wir brauchen eh kein Backup. Diese Antwort, diese Aussage bitte regelmäßig reevaluieren. Ich kenne Fälle, wo plötzlich in einem Testsystem dann die Babyfotos vom Erstgeborenen gelandet sind und ja, es wurde vergessen zu reevaluieren und dann war halt kein Backup da und dann gab es halt einen Fehler. Und dann muss man die Daten Rettung bemühen. Ich meine, es gibt in Wien zwar Firmen, die das sehr gut können, aber die wollen das üblicherweise bezahlt haben. Und selbst die können nicht garantieren, dass man alles wieder kriegt. Wie gesagt, es ändert sich durchaus, was da landet. Wie gesagt, mindestens eine Kopie sollte man in irgendeiner Form. Es gibt auch, wenn man es simpel haben will, ich kenne auch die manuelle Methode mit, ich rotiere das mit Festplatten durch und eine liegt im Bankschließfach oder bei den Eltern oder gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, ein wichtiger Punkt, testen. Ein Backup, das nicht getestet wurde, existiert in der Praxis nicht. Aus dem relativ simplen Grund, wer möchte schon Backups haben? Üblicherweise will man eigentlich Daten restoren. Das Backup ist eigentlich nur eine lästige Voraussetzung dafür, was das sein könnte. Gut, jetzt kommen wir zu Security und Datenverlust in dem Bereich. Das ist leider eine traurige Realität. Selbst wenn ich weiß, was ich tue, selbst wenn ich Erfahrung habe, ich werde nie ein hundertprozentig sicheres System haben. Das wäre schön, ist aber unrealistisch. Dessen muss man sich bewusst sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch selbst in das System, das ich selber betreibe, schauen, dass die Daten immer nur verschlüsselt reinwandern. Wie gesagt, ich habe dann nachher noch ein paar Punkte, die man da eben beachten muss. Aber ich meine, ein wichtiger Punkt zum Thema Sicherheit ist, wer braucht eigentlich überhaupt Zugang zu dem System? Wer braucht Zugang zu den Daten? Weil daran kann ich einfach schon mal sehr viel von den Gesamtüberlegungen einfach adaptieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Muss das Ganze öffentlich im Internet hängen? Viele Leute würden natürlich sagen, wenn ich das als Alternative zu einem Public Cloud Dienst mache, es muss sein. Auf der anderen Seite hängt das stark davon ab, was will ich eigentlich machen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern und meinem Lebenspartner meine Kalender teilen will oder auch nur meine Kontakte, dann wird das in vielen Fällen unter Umständen reichen, wenn das Handy nur synchronisiert, wenn ich zu Hause bin. Ja, natürlich, wir hatten das hier auch schon. Auch wenn ich das zu Hause nur im WLAN betreibe, ist das immer noch keine hundertprozentige Garantie, dass niemand da irgendwas macht, weil WLANs sind durchaus knackbar. Es kann sich irgendwer im internen Netz eine Schadsoftware einfangen. Das heißt lang nicht, dass ich mich nicht darum kümmern muss, was ich da eigentlich tue, security-technisch. Aber es hilft zumindest, dass man mal 90% der automatisierten Attacken einfach los ist, die oft dazu führen, dass man sehr schnell sein muss, damit Security-Probleme zu beheben. Extrembeispiel, betrifft zwar jetzt einen Dienst, den ich hier jetzt nicht angeführt habe, aber zum Beispiel Extrembeispiel sind Blogs, die mit WordPress betrieben werden. Da habe ich schon Angriffe gesehen, das war sehr kurz, also Stunden nachdem ein Update veröffentlicht worden ist, wo dann einfach automatisiert Installationen angegriffen wurden. Das halte ich mir weitgehend vom Hals, solange ich das nur im internen Netz betreibe. Und das ist jetzt auch noch ein Punkt, der vielleicht, sagen wir mal, Self-Hosting kann man ja aus verschiedenen Perspektiven sehen. Den Privaten betrifft das jetzt weniger. Wenn ich jetzt aber Kleinunternehmer bin, sagen wir, ich bin Arzt und habe da meine Patientendaten drauf liegen, dann ist das ein sehr wichtiger Punkt, den ich mir einfach vorher überlegen muss. Welche Konsequenzen hat es denn eigentlich, wenn hier was passiert? So, gut, jetzt haben wir so ein paar Überlegungen, die man sich mal stellen muss, bevor man irgendwie mit sowas beginnt. Was brauche ich eigentlich, wenn ich so Dienste hosten will? Also ich meine, ich brauche Rechenleistung. Wissen wir eh. Ich meine, da haben wir dann, ja, man sieht das leider, da habe ich jetzt gerade leider Probleme mit dem Beamer. Das ist jetzt, man braucht ein bisschen Rechenleistung. Ich brauche ein bisschen Speicher. Und dann brauche ich noch irgendwas, mit dem ich das Ganze mit dem Internet verbinde. So. Wenn man jetzt das, was ich jetzt gerade, man hat leider den Mainframe nicht so schön gesehen, das Equipment, das ich jetzt gerade gezeigt habe, natürlich kann ich das verwenden, um meine Personal Cloud zu hosten. Wenn ich das als Privatperson tue und das in meiner Wohnung mache, dann bin ich wahrscheinlich nachher pleite, lebe alleine und bin schwerhörig, weil irgendwie es ein bisschen laut ist in meiner Wohnung. Vielleicht für den Anfang dann doch eher sowas. Nein, ich bin kein besonderer Freund von den Dingern. Sie haben alle möglichen Ecken und Kanten. Das ist ein Raspberry Pi in dem Fall. Es gibt sehr viele ähnliche Systeme. Sie haben sehr viele und Dinge, aber wenn ich zum Beispiel nur irgendwie mit zwei Leuten Kontakte scheren will, reicht das durchaus, wenn ich da irgendwo eine Platte dranhänge. Von der Rechenleistung, ja klar, wenn ich mehr damit machen möchte, wird mir der sehr schnell irgendwann einmal sagen, okay, danke, geht nicht mehr. Aber nur einfach mal sozusagen, um die um die extremen Teile davon zu zeigen. Also bitte vorher überlegen, was brauche ich eigentlich, welche Anforderungen habe ich an mein System, was möchte ich erreichen. Klar, erfahrungsgemäß wird das immer mehr werden. Ich habe es noch selten erlebt, dass ein System im Laufe der Zeit weniger tut als am Anfang. Ich habe es eigentlich immer nur erlebt, dass die Leute drauf kommen, ja, aber da könnte man noch das tun und dann könnte man noch das tun und dann könnte man noch das tun. Das wird immer wieder passieren. Gibt noch ein paar kleine Überlegungen, die man sich halt stellen muss. Also gerade wenn ich nicht viel Erfahrung habe und wenn ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, man nehme irgendetwas, mit dem man sich wohlfühlt, aus dem relativ simplen Grund. Das ist sehr schön, wenn ich da jetzt, wenn ich sage, okay, ja, theoretisch könnte ich mit OpenBSD als Beispiel oder irgendwelchen exotischen Systemen das viel sicherer betreiben. Das mag sein. Wenn mir die Fähigkeiten fehlen, mich mit diesem System, mit den Fähigkeiten oder Zeit, mich mit dem System auseinanderzusetzen, dann werde ich mir im Laufe der Zeit trotzdem Probleme eintreten. Das ist so. Das heißt, man sollte eher schauen, muss ich auch einmal überlegen, womit fühle ich mich wohl, was traue ich mir zu. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich kenne also die meisten Softwareprojekte heutzutage, die in dem Bereich tätig sind, sowohl was Betriebssysteme betrifft, als auch was Hosting-Lösungen betrifft, da möchte ich zum Schluss dann noch ein paar Dinge diskutieren. Die haben üblicherweise irgendeine Form von Mechanismus, mit denen über die verteilt wird, welche Sicherheitsprobleme gibt es, um was sollte man sich kümmern. Zum Teil gibt es eingebaute Mechanismen, wo einem das System Mails schickt. Es gibt Varianten, wo ich mich auf einer Mailingliste eintrage. Es gibt RSS-Feeds, es gibt verschiedene Dinge. Das ist, muss man dann auch schauen, es gibt bei manchen Projekten auch mehrere Möglichkeiten, auch da wieder irgendetwas, was man auch nimmt. Es hat wenig Sinn, mich in einer Mailingliste einzutragen, um zeitnah über Security-Probleme informiert zu werden, wenn ich zur Kategorie Mensch zähle, die irgendwie E-Mails einmal in der Woche checken oder einmal im Monat. Ich höre nicht zu, aber es soll so Leute geben. Dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, diese Kommunikationsform zu wählen. Verschiedene Use Cases. Es gibt natürlich die Variante, ich mache das für mich zu Hause. Dann sind wir zumindest für den Anfang höchstwahrscheinlich irgendwo in der Kategorie Raspberry Pi. Es sei denn, ich möchte wirklich, also so beim kollaborativen Editieren könnte das mit dem Raspberry Pi dann schon langsam bald eng werden. Es gibt natürlich die Variante Kleinunternehmen, da muss ich mir dann schon ein bisschen mehr überlegen. Da muss ich mir vor allem auch dann schon langsam überlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass mich gezielt jemand angreifen möchte, wird höher in dem Moment, wo ich geschäftlich tätig bin. Das ist jetzt, sagen wir mal, ja, muss man abwägen, kann einem im Heimbereich genauso passieren. Ich meine, dass hier auf der Konferenz auch Leute herumlaufen, die halt politisch tätig sind, die Journalisten sind oder so, da kann es einem natürlich auch zu Hause passieren, dass man gezielt angegriffen wird. Das muss man sich dann genauer überlegen. Da würde ich dann auch dringend empfehlen, sich Hilfe zu suchen, aus dem simplen Grund, hundertprozentig schützen kann man sich eh nicht, wenn jemand ganz gezielt einem angreift. Aber wenn man die Erfahrung nicht hat, dann wird man auf keinen Fall auf alles denken. Das ist leider ganz normal, das hat nichts damit zu tun, ob man gut ist oder nicht. Ein wichtiger Punkt, den man sich auch sehr am Anfang überlegen muss, ist, wie viele Leute werden wahrscheinlich darauf zugreifen. Das kann teilweise auch expandieren. Wie gesagt, sind wir wieder beim Thema. Wenn wir zwei Benutzer haben, dann wird der Raspberry Pi in vielen Fällen reichen. Wenn ich dann Dateisynchronisation mit 20, 30 Leuten betreibe, dann wird das nicht mehr wirklich funktionieren. Dann brauche ich schon was Größeres. Ja, das kann übrigens erfahrungsgemäß, ich habe das auch schon erlebt, dass das expandiert, weil dann zeigt man das jemandem, weil man halt gerade selber sich irgendwie Daten wieder runterholt von dem System und dann kommt die Verwandtschaft plötzlich auf die Idee, ob sie da nicht auch einen Zugang haben könnten. Das kann passieren. Erfahrungsgemäß gibt es solche Fälle. Das heißt, man sollte sich halt einfach einmal am Anfang ungefähr überlegen, wie viele Leute könnten das denn benutzen. Anderer Punkt ist auch Datenmengen. Ich meine, auf der einen, das Datenmengen ist das eine Extrem. Ich synchronisiere Kalendereinträge von 3 Leuten und ein paar Kontakte. Auf der anderen Seite ist, ich bin in einem Haushalt mit 3 Hobbyfotografen und produziere irgendwie 100 GB Daten im Monat. Das sind jetzt vielleicht, also das ist beides noch, kann beides noch Heimgebrauch sein. Das führt halt zu ganz anderen Dimensionierungen im System. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn ich im Benutzerkreis vielleicht schon jemanden habe, der irgendwie schon die Fähigkeiten hat, einfach mal zusammensetzen, einfach mal koordinieren. Aus dem simplen Grund, es ist für alle Beteiligten normalerweise einfacher. Das ist jetzt natürlich eher, da sind wir jetzt beim Thema, dass das betrifft jetzt weniger den Heimgebrauch, das gilt dann jetzt eher für die Firmen, weil auch das für die Auswahl der Systeme sehr relevant ist. Wenn ich wen anstellen kann, dann sollte ich mir das auch unter Umständen rechtzeitig überlegen und nicht von Leuten, die, sagen wir mal, keine Erfahrung mit so Dingen haben, irgendwas hinstellen lassen und mir dann jemanden suchen, der das betreut. Das ist üblicherweise weder kosteneffizient noch in irgendeiner anderen Form besonders sinnvoll. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das wird vor allem dann interessant, wenn die Datenmengen groß werden, weil da dann einfach davon abhängt, sozusagen, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wenn ich irgendwie 100 GB im Monat auf das Ding raufpushen möchte und ich zu Hause irgendwie eine 8 Mbit Down, 1 Mbit Up DSL-Leitung habe, dann werde ich wahrscheinlich das System zu Hause stehen haben wollen, weil ich ansonsten einfach die Daten gar nicht hinbekomme. Oder rechnerisch, okay, ich habe es jetzt gerade nicht durchgerechnet, rechnerisch könnte es sich vielleicht ausgehen, aber in der Praxis nein. wie gesagt, ist es eine Option, jemanden zu bezahlen. Das kann durchaus auch sein. Es gibt durchaus auch Anbieter, die einem einfach so Systeme für einen einzelnen abgeschlossenen Benutzerkreis administrieren. Wie gesagt, hängt immer davon ab, welche Anforderungen, welche Fähigkeiten sind da. Im Betrieb finde ich es auch relativ wichtig, schlicht und ergreifend zu sagen, okay, wie authentifiziere ich die Benutzer? Weil das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Ich kann das sicherste System haben, das ich haben möchte, wenn ich dann 5 Benutzer drinnen habe, die als Passwort 123 haben und womöglich Administratorberechtigungen haben, dann war es das mit der Sicherheit. Ja, 2-Faktor-Authentifizierung. Es gibt inzwischen sehr schöne Lösungen, die einfach mit externen Generatoren arbeiten. Gibt es auch als Handy-Applikation. Ja, ich sehe ein Handy nicht als besonders sicher an. Als 2. Faktor ist es durchaus okay. Und nein, SMS halte ich nicht für eine besonders zielführende 2-Faktor-Authentifizierung. Da haben auch die Banken, die das nach wie vor tun, immer wieder Probleme damit. Und ja, automatische Updates können gerade bei kleinen Systemen durchaus, die nicht übermäßig komplex sind, durchaus eine sinnvolle Idee sein. Aus dem simplen Grund, wenn ich nicht die Zeit habe, mich regelmäßig darum zu kümmern, sowas zeitnah einzuspielen, dann kann das durchaus sinnvoll sein zu sagen, okay, ich spiele jetzt automatische Updates ein. Ich muss mich darauf einstellen, dass es mal passieren kann, dass das System nachher nicht funktioniert. Es passiert hin und wieder, dass so automatisierte Updates oder auch bei manuellen Updates, aber da merke ich es gleich, so Updates dazu führen, dass mal ein System nicht mehr funktioniert. Da muss man sich halt dann einfach die Frage stellen, ist es schlimmer, wenn das System kurzfristig nicht verfügbar ist, oder ist es schlimmer, wenn irgendwelche Systeme wenn irgendwelche Systeme sozusagen sozusagen kompromittiert werden, wenn meine Daten irgendwo landen oder wenn mein System plötzlich anfängt, irgendwie islamistische, radikale Botschaften irgendwie zu verbreiten. Ich habe sowas durchaus schon gesehen, dass dann mal eine Webseite übernommen wurde. Das ist alles nicht unbedingt angenehm. So. Jetzt vielleicht noch zu den so Systemen, die man so in dem Bereich schon mal in der Hand gehabt hat. Ich meine, fangen wir mal vielleicht von hinten an. Ich meine, wir hatten hier ja eine Liste. So, dann schauen wir mal kurz nochmal auf die Liste der Services. So, schauen wir mal dann nochmal auf die Liste der Services. Wenn ich jetzt von unten anfange, beim kooperativen Editieren, muss ich dazu sagen, also da bin ich inzwischen sehr zufrieden, zum Beispiel mit CryptBat. Da ist jetzt, aber da sind wir wieder beim Thema sozusagen, muss ich sowas unbedingt selbst betreiben? CryptBat zum Beispiel gibt es auch eine Instanz unter pets.c3w.at, die freundlicherweise von McLemmon für den Chaos Computer Club Wien betrieben wird und wo durchaus auch andere Leute das benutzen können. Das sehr Schöne an dem Ganzen ist, das ist Zero Knowledge. Das heißt, es wird im Browser bereits verschlüsselt. Am Server landen nur mehr verschlüsselte Daten. Der Server weiß überhaupt nicht, was da vorgeht. Das Ding kann verschiedenste Dinge. Das kann einfach Text editieren, das ist das, was wir sehr viel machen. Das kann grundsätzlich auch so Umfragedinger mit, ich möchte einen Termin finden. Ich kann damit Präsentationen machen. Habe ich bis jetzt selbst noch nicht wirklich verwendet, weil ich zugeben muss, dass ich es nicht besonders schätze, wenn ich zwingend eine funktionierende Internetverbindung bei der Präsentation brauche. Aus dem simplen Grund, dass das einfach erfahrungsgemäß gern mal nicht funktioniert. Also da habe ich irgendwie, danke, da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Bin jetzt ich persönlich, andere Leute machen das gern. Man kann zeichnen damit, also wir haben das testweise schon ausprobiert, dass da wirklich mehrere Leute an einer Grafik herumgezeichnet haben gleichzeitig. Es funktioniert. Und nein, ich würde das jetzt, also wir haben hier einen Grafiker sitzen, nein, als Ersatz für GIMP oder Inkscape würde ich es nicht verwenden, das ist eine andere Anwendung, zugegeben. Aber nur so als Beispiel zu sagen, es gibt durchaus Services, die muss ich nicht unbedingt selbst betreiben. Ich würde allerdings auch in diesem Fall empfehlen, dass man sich die Texte oder was auch immer man da hat, hin und wieder rausspeichert aus dem ganzen System, weil man dann nämlich, in dem Fall sind wir nämlich tatsächlich sogar in dem Problem mit, wenn ich den Zugang verloren habe, wenn ich die URL mit, weil, also in der URL, die sind etwas kryptisch, ist hinten irgendwo, sind die Daten drinnen, mit denen das Ganze entschlüsselt wird. Wenn ich diese URL vergesse oder verliere, dann kann mir keiner mehr weiterhelfen, weil dann haben wir irgendwo einen verschlüsselten Blob am Server, den der Administrator nicht zuordnen kann. Und die Daten sind technisch vielleicht noch da, aber sie sind leider nicht mehr zugänglich. Das heißt, auch da würde ich durchaus empfehlen, den Text oder was auch immer es ist, regelmäßig rauszuspeichern, wenn ich irgendwie einen Punkt erreicht habe, wo das Ganze funktioniert. Ich kann mir dort grundsätzlich auch Accounts anlegen, es ist nicht notwendig. Wenn ich aber einen Account habe, dann kann ich sozusagen das Ganze zusammenfassen und zu sagen, so okay, diese Pads habe ich da, aber selbst dann, also wie gesagt, wobei auch generell muss ich dazu sagen, dieses System ist eher zum Editieren und nicht wirklich zum Speichern von Daten gedacht. Der andere, sagen wir mal, eher so aus der Ecke kommend, was oft gerne auf so Mobiltelefonen anfällt, muss ich zugeben, bin ich in vielen Fällen dazwischen dazu übergegangen, Dinge wie früher OnCloud, jetzt eher Nextcloud, die zwei Projekte, also Nextcloud ist aus dem OnCloud-Projekt aufgrund einer Teilung des Projekts hervorgegangen, zu machen. Das ist zwar am Anfang, also wenn ich nur Kalender und Kontakte haben will, ist es wahrscheinlich Overkill. Es ist doch ein bisschen komplexer, wobei ich sagen muss, es ist relativ schnell konfiguriert, auch wenn man nicht sehr viel Hintergrundwissen hat. Wie gesagt, man muss halt genauer arbeiten, die Dokumentation ist eigentlich ganz gut. Das tut eigentlich sehr brav. Es kann aber auch, und das ist einfach Dinge, die sehr schnell entstehen, wenn ich mal so ein System habe, wie gesagt, es kann halt auch Daten austauschen, ich habe ein Notizsystem dabei, es gibt einen Haufen Plugins, die man nachinstallieren kann, die dann von Kanban-Boards für Projektmanagement bis, weißt du, Guckuck, alles Mögliche können. Klar, wenn ich alles davon installiere, wird es irgendwann einmal komplex. Man muss sich auch, das sage ich auch gleich dazu, bei den Dingen natürlich auch anschauen, von wem es kommt. Weil diese Plugins sind nicht alle von den Hauptentwicklern. Da steht normalerweise dabei, von wem es ist. Und ich bin auch schon mal auf Plugins gestoßen, wo dann plötzlich irgendwie Google Tracking drinnen eingebaut war, was dann vielleicht irgendwie ein bisschen am Sinn vorbeigeht, das selber zu machen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also die Hauptpunkte habe ich jetzt einmal, glaube ich, gebracht. Zum Thema Ort, das ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn ich es nicht on-site habe, kann ich entweder einen ganzen Server mieten, ich kann mir einen Server irgendwo hinstellen, ich kann auch, danke, weil hinten jemand auch von Funkfeuer sitzt, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich kleinere Hardware ins Rechenzentrum stelle. Wenn ich sage, okay, ich brauche zwar nicht die Rechenleistung eines großen Systems, aber ich will das eigentlich halbwegs verfügbar im Internet hängen haben und habe vielleicht zu Hause einen Internetanschluss, der mir das nicht erlaubt, Dienste im Internet anzubieten. Sowas gibt es leider immer wieder. Ja, gut. Wir haben noch ein paar Minuten. Gibt es Fragen?
Danke erst einmal, Albert, für die sehr interessanten Einblicke. Und gibt es Fragen im Publikum? Bitte.
Ja, danke. Ich wollte nur fragen, wie siehst du das, wenn man jetzt selbst nicht unbedingt Administrator ist, also keine besonders großen technischen Kenntnisse hat, ist es sinnvoll, sich die eigene Hardware zu Hause hinzustellen, wenn man jetzt einen Vertrag hat? Weil da ist ja doch ein ziemlich großer Overhead, wenn man zum Beispiel Nextcloud oder so verwendet. Oder würdest du dann schon eher dazu anraten, okay, man sucht sich ein Community, Chaos Computer Club oder was auch immer, die viele Dienste hosten und fragt dort, wie das möglich ist?
Ich glaube, das hängt auch stark davon ab, wie viel Zeit habe ich, mich damit zu beschäftigen. Also ich tue mir halt ein bisschen schwer, es genau einzuschätzen, wie man sich tut, wenn man jetzt irgendwie weniger aus der technischen Ecke kommt. Ich muss zugeben, ich bin jetzt doch schon seit 15 Jahren Systemadministrator. Ich habe mein erstes Linux-System vor 21 Jahren oder so in der Hand gehabt. Das ist jetzt, ich hab da ein bisschen Erfahrung. Dementsprechend tue ich mir schwer, es ein bisschen einzuschätzen. Es gibt, ich sage es mal so, wenn man das tut und man nicht so viel Erfahrung hat, es gibt üblicherweise sowohl fürs System als auch zum Beispiel bei Nextcloud durchaus die Möglichkeit, automatisierte Updates zu installieren. Das ist dann wahrscheinlich zumindest ein Minimum. Und wenn man es alleine macht, würde ich sehr genau schauen, was man tut. Man kann sich aber auch, also es gibt durchaus die Möglichkeiten, es gibt Linux-User-Groups, es gibt Support-Foren, wo man sich einfach auch mal für konkrete Fragen auch bei der Konfiguration einfach mal an sie wenden kann. Dass man sagt, okay, grundsätzlich betreibe ich es selber, aber soll bitte mal wer drüber schauen, was tue ich hier eigentlich? Also komplett ohne Hilfe wird es schwierig, das halbwegs sicher zu betreiben, wenn man überhaupt keine Vorkenntnisse hat.
Danke. Wenn Bezahlen eine Option ist, was wären dann Möglichkeiten,
naja, ich mein,
die man empfehlen kann?
Naja, was gibt's, was kann ich machen? Ich kann mir entweder jemanden suchen, der es halt genau für mich betreibt. Der kann das im Extremfall sogar bei mir, ich meine, theoretisch kann ich mir auch einen Admin suchen, der das System, das bei mir zu Hause steht, betreut. Nein, das ist jetzt ein Extrembeispiel, weiß ich schon. Ich meine, ansonsten gibt es, ich sage mal so, also es gibt kleinere Anbieter, es gibt größere Anbieter, muss man halt immer dazu sagen, das ist halt dann sehr stark eine Vertrauensfrage, weil du das Problem hast, die großen Anbieter haben inzwischen herausgefunden, dass sie zum Teil die Systeme so konfigurieren müssen, dass selbst die Leute, die den laufenden Betrieb der Systeme machen, die Kundendaten nicht sehen, selbst wenn sie Fehler suchen. Das haben die meisten kleineren Anbieter nicht, weil einfach so ein System zu konfigurieren, dass ich immer noch sinnvoll Fehler suchen kann, ohne dass ich auf die Daten hinkomme, es ist extrem komplex. Ich meine, rein grundsätzlich, sage ich mal, die kleineren Internetanbieter bieten eigentlich alle die Möglichkeit an, auch Custom-Applikationen zu hosten. Es gibt auch so größere Anbieter, wo man halt sozusagen dann irgendwie so vorkonfigurierte Applikationen, also gerade Nextcloud habe ich durchaus schon gesehen, dass man das vorkonfiguriert beziehen kann. Das ist halt dann so eine Mischform, weil dann bin ich zwar jetzt nicht bei Google oder so, ich habe halt die Daten nicht mehr komplett selber unter Kontrolle. Das ist halt schwierig. Es ist halt, wie gesagt, es ist eine Abwägung. Was sehe ich als das größere Problem an? Beantwortet das die Frage?
Okay, eine Frage gibt es noch.
Angenommen, ich habe jetzt nicht so viel Technikerfahrung, aber ich möchte es irgendwie lernen und möchte damit anfangen, mich zu beschäftigen und möchte jetzt so das erste kleine System zu Hause aufsetzen. Mhm. Was würdest du so einer normalen Person empfehlen, bei sich zu Hause für den Anfang aufzubauen? Welche Hardware, welche Software?
Also ich würde, wie gesagt, also ich hatte einen Raspberry Pi drinnen. Ich würde die Kategorie zum Anfangen wahrscheinlich durchaus mal empfehlen, vielleicht auch einfach gar nicht, also wirklich am Anfang gar nicht ins Netz hängen. Einfach mal, meine Raspberry Pi, er kostet nicht viel, er hat auch nicht viel Leistung. Wie gesagt, ähnliche Systeme. Ich habe genügend Olimex-Boards zu Hause liegen. Ich habe sogar mehr Olimex-Boards zu Hause liegen als Raspberry Pis. Banana Pi, was auch immer. Wurscht, weil es ist einfach als Beispiel. Der Vorteil ist, die Hardware kostet nicht viel. Ich kann da einfach mal drauf herumspielen. Ich würde auch gerade in solchen Fällen wirklich empfehlen, am Anfang mit dem System mal zu spielen und zu sagen, okay, ich spiele mich damit einmal, aber da liegen noch keine wichtigen Daten drauf. Ich verwende das nicht als autoritative Quelle für meine wichtigen Daten. Einfach weil, ich meine, auch mir als Sysadmin mit ein paar Jahren Erfahrung, mir passieren Fehler. Am Anfang wird das wahrscheinlich noch häufiger passieren. Ich meine, Nextcloud, ich habe das Gefühl, dass sie es so weit vereinfacht haben, dass man eigentlich am Anfang durchaus relativ schnell ein lauffähiges System kriegen muss, also relativ schnell ein lauffähiges System kriegt. Ich würde, wie gesagt, dringend empfehlen, mir irgendeine User Group, also ich habe Linux User Groups, BSD User Group, in Wien haben wir alles Mögliche. Gibt es in anderen Städten und Ortschaften sicher auch. Einfach mal mich mit den Leuten zu unterhalten, einfach mal Tipps, vielleicht auch, wie gesagt, wirklich einmal, das ist jetzt beim Raspberry Pi auch ganz nett, weil den kann ich einfach mal mitnehmen, wenn ich irgendwo hingehe und mich mit Leuten treffe. Einfach mal noch drüber schauen, habe ich irgendwas übersehen, habe ich irgendwelche Blödheiten betrieben. Für gewisse Konfigurationsfehler gibt es gerade bei Nextcloud gibt's auch einen Check, den sie anbieten, wo sie halt einfach mal so grundsätzlich schauen, passt eine, wo sie halt einfach von außen mal auf das System zugreifen und mal schauen, passt die grundsätzliche Serverkonfiguration. Es gibt, ja, also wer ein Anfang, wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig bei diesen Dingen, weil ich einfach weiß, man kann sich leider sehr schnell in den Fuß schießen, wenn man nicht aufpasst.
Okay, dann auf zur letzten Frage.
Danke. Also es gibt ja zum Beispiel auch für Twitter so distributed Alternativen wie zum Beispiel Mastodon, falls du es kennst. Das ist so, dass halt...
Ja, ich habe es, also okay. Ich verwende es selber nicht, aber ja, ich verwende auch kein Twitter.
Und ich meine, unerfahrene User werden jetzt nicht selber einen Server zu Hause stehen haben wollen und vielleicht auch nicht dafür zahlen wollen zum Beispiel. Oder bei Mastodon funktioniert es halt so meistens, dass irgendwelche Admins halt das zahlen und so. Gibt es auch so ähnliche Alternativen, nicht Alternativen, sondern wie heißt das? Gibt es so Ansätze für das so... So statt der Google Cloud halt zum Beispiel irgendwie Nextcloud, dass man da halt so distributed Ansätze hat?
Oder also ich meine, sowas wie es ist so, also grundsätzlich Nextcloud kann federaten, der kann auch, also da kann ich auch sozusagen mehrere Instanzen vernetzen. Das geht grundsätzlich. Ich habe es schon länger nicht mehr versucht, wie das ganz am Anfang rausgekommen ist, war das noch ein bisschen tricky. Dürfte aber inzwischen ganz gut funktionieren. Ich muss allerdings dazu sagen, Twitter ist, ich sehe es halt jetzt, die Frage ist auch immer, da muss man halt, ich glaube, es ist ein bisschen ein anderer Anwendungsfall, weil im Fall von Twitter möchte ich eigentlich von der Marktmacht wegkommen wegen Zensur und so. Ich habe aber per se nicht so ein Riesenproblem damit, dass die Daten publik werden, weil wenn ich wie viele Leute hauptsächlich public poste, dann habe ich jetzt nicht unbedingt das Problem, dass meine Daten, dass ich jetzt aufpassen muss, dass meine Daten nicht abhanden kommen. Ich meine, vielleicht der Login, aber im Großteil der Daten ist das jetzt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, so komplett federated Ansätze kenne ich jetzt eigentlich wenig. Also zumindest keine, die simpel genug wären, dass man sie irgendwem empfehlen kann.
Okay, dann jetzt wirklich die letzte kurze Frage. Ich bitte dann auch um eine kurze Antwort.
Ich werde es kurz halten, ich wollte nur erwähnen noch. Also, ich wollte nur kurz erwähnen, auch zu der Frage vorhin noch, wegen was könnte man konkret nehmen. Also es gibt für den Home-Bereich auch Systeme, die vielleicht nicht unbedingt jetzt offen im Sinne von Open Source sind, trotzdem halt daheim gehostet werden können. NAS-Systeme, zum Beispiel eben Synology-Systeme, die gibt es in jedem Elektronikgeschäft. Die sind relativ leicht zu konfigurieren, haben automatische Updates. Man braucht sich insofern nicht sehr wenig einarbeiten und hätte halt den Vorteil, man kann trotzdem daheim die Dateien, Kalender und so weiter haben. Man gibt halt natürlich Kontrolle ab, weil sie nicht offen sind. Trotzdem gewinnt man halt die Kontrolle, sie daheim zu haben, braucht sich nicht beschäftigen. Ja, vielleicht ist das auch irgendwie eine Option, wenn man selber hosten will.
Gut, habe ich jetzt vergessen. Es gibt so Integrationen, zum Beispiel auch für FreeNAS, die haben das auch relativ integriert, da musst du auch nicht viel tun. Der Punkt ist, man muss sich halt da, es ist halt, ich meine, Synology hat einen relativ guten Ruf, was das betrifft. Bei vielen von den NAS-Systemen hast du halt schnell das Problem, dass die mit den Updates nicht immer ganz auf Zack sind. Also nämlich von ihrer Seite mit dem Fixen. Deswegen habe ich meistens kein besonders gutes Gefühl damit, die Dinge ins Internet zu hängen. Aber das Synology habe ich mir jetzt schon, hat an und für sich einen ganz guten Ruf, was das betrifft. Kann man natürlich machen. Wie gesagt, hängt auch wieder von den Datenmengen ab, weil wenn ich 5 Kontakte darüber share, ist es wahrscheinlich Overkill von der Hardware her.
Ja. Okay, dann danke nochmal an den Albert und dazu auch gleich ein kleiner Hinweis. Morgen, Tag 5 der Privacy Week, im Saal 2 um 14 Uhr ist der Albert wieder da mit Free Your Android, Kontrolle über die eigenen Daten.